würdest du sagen, dass Christen beneidenswert sind? Ich stelle mal eine These auf. Ich würde sagen, Christen sind die Menschen mit den größten Privilegien in dieser Welt. Und jetzt mag einer sagen, Moment mal, also das sehe ich aber ganz anders. Wenn ich mir Christen so angucke, sind das eigentlich eher die ärmsten Leute in dieser Welt. Die dürfen keinen Sex vor der Ehe haben, die sollen Gott ihr Geld zur Verfügung stellen, die müssen sonntags morgens früh aufstehen, ich glaube im Moment geht's einigermaßen, die dürfen nicht selbstbestimmt leben, die sollen sich ständig korrigieren lassen von dem Buch, das Bibel heißt, und die glauben an einen Gott und unterstellen ihr Leben einem Gott, den sie noch nie gesehen haben. Wo soll da bitte Privilegien sein und wo soll das bitte beneidenswert sein? Vielleicht hast du eingeschaltet und denkst genau so und vielleicht hast du sogar nur ein müdes Lächeln für Christen übrig, hast aber trotzdem mal eingeschaltet. Herzlich willkommen, schön, dass du trotzdem da bist. Vielleicht geht es dir auch so, dass du christlich sozialisiert bist und immer wenn du über das Thema Glaube und Jesus und so weiter nachdenkst, dann kommt dir vor allem eins in den Sinn und zwar Regeln. Tu dies oder tu das nicht, lass das hinter dir, dort musst du dich verändern lassen, dies musst du tun, jenes musst du tun und so weiter. Und vielleicht kennst du solche Sätze von Menschen in deiner Umgebung, vielleicht kennst du sie aus deinen eigenen Gedanken, aus deinen eigenen Empfindungen. Und ganz ehrlich, ich kann es gut verstehen, wenn man Christen von außen betrachtet, dass man so empfinden kann. Dass man einfach denkt, okay, das sind ja Menschen, die sind irgendwie eingeschränkt. Und ganz nüchtern betrachtet ist es tatsächlich ja so, dass Christen nicht einfach machen können, was sie wollen. Und Einschränkungen, ich glaube, das lehrt uns Corona im Moment besonders, sind doch ätzend, anstrengend, oder? Ich glaube, man kann das so empfinden, aber entscheidend an dieser Stelle ist, wer diese Einschränkungen gibt und auf welcher Grundlage er diese Einschränkungen gibt. Und nun ist es bei uns Christen ja nicht so, dass irgendein dahergelaufener Mensch einfach sagt, ja, ich sage euch ein paar Sachen irgendwie und ihr habt das zu tun und das zu lassen, sondern wir haben es hier mit Gott selbst zu tun, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, deinem und meinem Schöpfer, der mehr Ahnung von unserem Leben hat als wir selbst. Und ich glaube, in diesem Moment, wo wir das realisieren und wo wir das wahrnehmen, ändert sich unsere Sicht der Dinge. Wenn wir Gott mehr kennenlernen und wenn wir mehr verstehen davon, was Jesus Christus eigentlich für uns getan hat und welche Privilegien wir haben, wenn wir zu ihm gehören, dann wird es zu einer wirklichen Freude, mit ihm und für ihn zu leben. Ja, dann sehen wir, es ist ein riesengroßes Privileg, zu ihm zu gehören. Und das ist unser Thema heute Morgen, das ich genannt habe, die Privilegien eines Christen. Und wir sind, wie Lukas es eben schon gesagt hat, im 1. Petrusbrief und machen dort auch weiter. Und heute geht es besonders um 1. Petrus 2, die Verse 9 und 10. Aber ich will, um des Zusammenhangs willen, nochmal den gesamten Abschnitt lesen, den wir auch in den letzten zwei Predigten schon mit hatten, ab Vers 1, also im 1. Petrusbrief. 1. Petrus 2, ab Vers 1. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden, und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit, für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden, und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Wir haben in den letzten zwei Wochen schon diesen Text angefangen und heute konzentrieren wir uns auf die Verse 9 und 10 und wollen das nochmal mehr vertiefen. Und diese Verse von heute, die Verse 9 und 10, knüpfen dementsprechend natürlich an das, was wir letzte Woche hatten. Und ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich gesagt habe, es gibt diese zwei Wahrheiten im Leben eines Christen. Nämlich zum einen diese Wahrheit, ihr seid schon, und auf der anderen Seite diese Wahrheit, ihr sollt werden. Und letzte Woche haben wir uns mehr angeschaut, anhand von Vers 5 vor allem, dass wir uns aufbauen lassen sollen. Also dieses Voranschreitende, dass wir wirklich in unserem geistlichen Leben wachsen. Und heute die Verse sprechen vielmehr über diese Seite, ihr seid schon. Allerdings nicht, ihr seid schon aus euch, sondern ihr seid allein durch Jesus Christus. Das heißt, wenn du dich noch nicht klar zu Jesus Christus bekennst und noch nicht zu ihm gehörst, ihn noch nicht als deinen Retter und Herrn für dein Leben angenommen hast, dann gelten diese Dinge, die Petrus da sagt, nicht automatisch für dich. Die beschriebenen Dinge hier, auf die wir jetzt gleich näher eingehen wollen, gelten zunächst mal nur für Christen. Genau deshalb habe ich den Predigttitel ja auch genannt, die Privilegien eines Christen. Und wenn du jetzt denkst, okay, also das bin ich dann wohl nicht, oder naja, ich bin eher unsicher, wo ich da stehe oder ob ich Christ bin oder nicht Christ bin, dann, und vielleicht sogar schon kurz davor bist zu sagen, ich schalte einfach ab, will ich dir Mut machen, nein, bleib dabei. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und vielleicht bist du noch kein Christ und vielleicht bist du irgendwie am Schwimmen da und weißt nicht so richtig, was Sache ist, aber ich glaube, du hast nicht ohne Grund eingeschaltet. Und ich glaube, dass du trotzdem heute Morgen einiges für dich mitnehmen kannst, einiges verstehen kannst. Und ich hoffe, dass es für dich ein Gewinn wird. Und ich hoffe, dass du merkst, wie Gott auch zu dir reden will an diesem Morgen. Davon bin ich überzeugt. Wenn es also um die Privilegien eines Christen geht, sehen wir hier Folgendes. In den Versen 9a und 10 habe ich meinen ersten Punkt heute Morgen so genannt: Ihr seid Gottes Eigentumsvolk. Und das ist der umfassendere Punkt von denen, der einige Unterpunkte hat, also heute Morgen. Es gibt zwei, aber das ist der umfassendere. Und er dreht sich um die Versen 9a und 10, wie ich schon gesagt habe gerade. Und wir schauen nochmal zusammen in Vers 9. Mir ging das so, wenn man Vers 9 liest, dann geht das doch runter wie Öl, oder? Also lesen wir nochmal, wo es heißt: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Petrus nennt uns vier Dinge hier an dieser Stelle, die für uns Christen gelten. Und interessanterweise steigt er ein mit diesen Worten: Ihr aber seid. Und damit baut er einen Kontrast auf zu dem, was er vorher gesagt hat. Vorher ging es darum, dass Menschen da waren, die Jesus weggestoßen haben, die Jesus abgelehnt haben. Das war in den vorherigen Versen. Die diesen Eckstein verworfen haben, so heißt es da. Also ungläubige Menschen, so werden sie dort bezeichnet. Ungläubige Menschen sind Menschen, die Jesus ablehnen. Und ich will nochmal zurückkommen auf das, was ich letzte Woche auch gesagt habe dazu. Jesus ist der alles entscheidende Scheidepunkt im Leben eines jeden Menschen. Und bei ihm gibt es nur ein Entweder-Oder. Entweder du nimmst ihn an oder du lehnst ihn ab. Wenn du dich entschließt, ihn anzunehmen, bedeutet das, dass du glaubst, dass er als der Sohn Gottes auf diese Erde gekommen ist und dass er für deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Setz da an, dass du verstehst, ja, da gibt es einen Gott, da ist jemand, der hat mich geschaffen und dem gegenüber bin ich verantwortlich. Und ich stehe aber mit meinem Leben als Schuldiger, als sündiger Mensch vor ihm. Als Mensch, der ihn abgelehnt hat, der ihm nicht die Ehre gebracht hat, die er verdient hat. Der durch sein Reden, durch sein Denken, durch sein Handeln, durch all diese Dinge eigentlich nicht so gelebt hat, wie es Gott gefällt. Und du verstehst, ich kann vor diesem Gott nicht bestehen, aber da gibt es Jesus Christus und er ist für mich auf diese Erde gekommen und er ist für mich ans Kreuz gegangen, ist dort gestorben, hat dort für meine Schuld bezahlt, dort die Strafe getragen, die ich eigentlich verdient gehabt hätte. Und das bedeutet dann, dass du das annimmst für dich ganz persönlich, dass du zu Gott betest, um Vergebung betest und Jesus in dein Leben aufnimmst, sein Opfer in Anspruch nimmst für dich ganz persönlich. Und sagst ja, Jesus, ich will mit dir leben. Ich will nicht einfach weitermachen wie vorher, sondern du sollst jetzt Herr, du sollst jetzt Chef in meinem Leben sein. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, du lehnst ihn ab. Vielleicht hältst du ihn sogar für einen moralisch ganz guten Menschen, aber diese Geschichte mit Tod am Kreuz und mit Schuld und dass er der Sohn Gottes sein soll und so weiter, also das glaubst du nicht. Das wäre die andere Variante. Und dann gibt es ja immer noch Leute, die versuchen, sich irgendwo so dazwischen zu bewegen. Also ich lehne ihn nicht ab, aber ich nehme ihn auch nicht wirklich an. Das funktioniert an dieser Stelle nicht. Wie ich es eben schon gesagt habe, gibt es bei Jesus nur ein Entweder-Oder. Und wenn du dich entscheidest, ihn nicht anzunehmen, ist das gleichzeitig eine Entscheidung dafür, dass du ihn ablehnst. So klar ist Jesus und so klar ist die Bibel auch an dieser Stelle. Und ich will diese Frage einfach gleich stellen, weil sie die Basis bildet für die ganze weitere Predigt eigentlich. Hast du ihn schon persönlich aufgenommen? Gehörst du schon zu Jesus oder zögerst du noch an dieser Stelle? Und hast vielleicht Fragen? Wenn du Fragen hast, will ich dir Mut machen. Stell sie jemand. Jeder muss eine Entscheidung treffen an dieser Stelle. Und keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Nämlich keine Entscheidung ist eine Entscheidung gegen Jesus. Und deshalb ist es so wichtig, darüber nachzudenken. Und ich will dir Mut machen, das nicht einfach liegen zu lassen. Wenn du Jesus schon als Herrn und Retter für dein Leben persönlich aufgenommen hast und sagen kannst, ja, ich gehöre zu ihm und ich folge ihm, dann bist du, so beschreibt die Bibel das, in Christus. Und damit sind dir unglaublich große Privilegien zuteil geworden. Und diese Privilegien, die nennt Petrus und wir wollen sie uns anschauen. Und das Erste, was er sagt in Vers 9 hier ist, dass er sagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Und damit greift Petrus einen Gedanken auf, den er schon ganz am Anfang von seinem Brief mal erwähnt hat, als er in Vers 1b und Vers 2 gesagt hat über seine Leserschaft, dass sie auserwählt sind nach der Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Und nun ist das Thema der Auserwählung, zumindest geht es mir so, euch wahrscheinlich auch, eins, was uns immer wieder die Fragezeichen raushaut, wo wir irgendwie merken, oh, da komme ich an meine Grenzen, das zu verstehen. Und das kann wahrscheinlich auch letztendlich keiner bis ins Kleinste verstehen. Vor allem, wenn es darum geht, dass diese Auserwählung schon stattgefunden hat, bevor diese Welt überhaupt war. Epheser 1, Vers 4 sagt uns das, dass wir auserwählt worden sind vor Grundlegung der Welt. Das heißt, dass du vielleicht zum Glauben gekommen bist und dass es für dich überraschend war und vielleicht auch für die Menschen um dich herum überraschend war, dass du zum Glauben gekommen bist, aber für Gott war es das absolut nicht. Und letztendlich war er es sogar, der dich zum Glauben geführt hat und der dir die Augen geöffnet hat dafür. Die Augen dafür geöffnet hat, dass du ein sündiger Mensch bist und dass du Rettung brauchst und dass du Jesus brauchst. Und nun ist es in diesem Text von heute Morgen, in diesen zwei Versen, sehr interessant, unter anderem besonders in Vers 9, welche alttestamentlichen Bezüge dieser Text hat. Weil es werden immer wieder Bezüge hergestellt zum Alten Testament und ganz besonders zum Volk Gottes des Alten Testaments, zum Volk Israel. Und so habe ich euch mal einen Text mitgebracht und ich versuche diese Brücken zu ziehen oder diese Verbindung zu ziehen heute Morgen in der Predigt. Und ich habe euch mal einen Text mitgebracht aus 5. Mose 7, die Verse 6 bis 8, der über das Volk Israel spricht in der damaligen Zeit. Da heißt es, denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat sich der Herr euch zugeneigt und euch erwählt, ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Also wir lesen hier schon über das damalige Volk Gottes, über das Volk Israel, dass er sie erwählt hat und zum Volk seines Eigentums gemacht hat. Und wir lesen auch gleich den Grund. Nicht, weil Israel so imponierend war, auch nicht, weil Israel riesengroß war, eine Großmacht oder sowas, auch nicht, weil sie sich besonders ausgezeichnet haben durch einen besonderen Gehorsam und eine besondere Gottesfurcht oder sowas. Und auch nicht, weil sie in irgendeiner Form die Allerbesten waren, sondern wir lesen in Vers 8 den Grund, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt. Mit anderen Worten, Gott erwählte sein Volk aufgrund seiner Entscheidung. Und ich will das mal so ausdrücken, er entschied sich, die zu lieben, die seine Liebe eigentlich überhaupt nicht verdient hatten. Und er gab denen ein Versprechen, von dem er wusste, dass sie ihm noch oft die Treue brechen werden. Und egal, ob wir über die Auserwählung Israels nachdenken oder über die Auserwählung von uns heute als Gottes Volk, der Grund und das Prinzip der Auserwählung ist immer der gleiche. Gott erwählt aus freien Stücken verdorbene Menschen, allein aus seiner Entscheidung und allein aufgrund seiner bedingungslosen Liebe und seiner freien Entscheidung. Kein einziger von uns hat das verdient. Und es bedeutet, wenn du Christ bist und damit zum auserwählten Geschlecht oder auserwählten Volk Gottes gehörst, dann nur, weil er sich dafür entschieden hat. dir seine Liebe und seine Treue zu erweisen. Und wie hat er das getan? In Jesus Christus. In Jesus Christus haben wir den größten Liebesbeweis Gottes, den man nur sehen kann. Und wir sehen in Jesus Christus ein wirkliches Versprechen, einen Bund, den Gott geschlossen hat mit uns, wenn wir ihn angenommen haben. Und wenn es keinen einzigen Grund in dir und in mir zu finden gibt, warum Gott uns auserwählt hat, und den gibt es definitiv nicht, du kannst lange suchen, dann gibt es auch keinen Grund, sich zu überheben über andere Menschen. Es gibt nur einen einzigen Grund, nämlich, dass wir wirklich sagen können, trotz allem Unverständnis können wir unsere Knie nur beugen vor ihm und sagen, danke Herr, dass ich dabei sein darf. Und dieser Grund, den Gott geschenkt hat, ist nur seine Liebe, seine Gnade. Und schnell kommt dann die Frage auf, ja, aber was ist denn mit den Menschen, die eigentlich sich gerne an Gott wenden würden, aber die ja vielleicht gar nicht auserwählt sind? Können sie das dann nicht? Ich glaube, die Bibel ist an dieser Stelle sehr klar. Wenn jemand Jesus von ganzem Herzen aufnehmen will, dann wird er ihn nicht wegstoßen, sondern wer ihn sucht, der wird ihn finden, so heißt es. Und wir haben das vor 2 Wochen auch gehabt, in Johannes 1, Vers 12, wo es hieß, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Es ist eine Entscheidung gefordert von jedem von uns. Und trotz dieser bewussten Entscheidung für Jesus Christus, die du vielleicht schon getroffen hast, bleibt es am Ende Gott, der uns selbst aus reiner Gnade zu seinem Volk, zu seinem auserwählten Volk gemacht hat. Und zu dieser Auserwählung gehört auch, dass die Entscheidung ein für alle Mal gefallen ist. Gott hat sich festgelegt durch Jesus Christus. Er hat dieses Versprechen, diesen Eid geleistet und er hat uns damit versprochen, dass er uns die Treue halten wird. Er kann nicht lügen und er kann nicht untreu werden, wenn er es versprochen hat. Und deshalb dürfen wir sicher davon ausgehen, wenn wir dazugehören, dass wir für immer dazugehören werden. Gott wusste ja von Anfang an, was für einen Haufen von Versagern er sich da zusammenschustert. Und deshalb hat er keinen Grund eigentlich, das rückgängig zu machen. Petrus schreibt uns etwas Zweites, nämlich indem er schreibt, ihr aber seid ein königliches Priestertum. Und letzte Woche sind wir schon in Vers 5 darauf eingegangen, dass da die Rede ist von einem Priestertum, da ein heiliges Priestertum. Und wen es weiter interessiert, wer das vertiefen will, den will ich an dieser Stelle verweisen auf den Hauskreisleitfaden von letzter Woche, den ihr auf der Homepage findet unter der Predigt. Und da ist eine ganze Seite zum Thema Priestertum, wo ihr das weiter nochmal einfach studieren und nachvollziehen könnt. Und jetzt ist hier die Rede in Vers 9 von einem königlichen Priestertum. Und vielleicht kommt dem einen oder anderen in dem Moment, wo ihr das so lest, schon eine Stelle, eine sehr bedeutsame Stelle aus dem Alten Testament über das Volk Gottes in Erinnerung, nämlich in 2. Mose 19, die Verse 5 und 6. Kurz bevor Gott den Bund auf dem Sinai schließt und ihnen die 10 Gebote gibt, sagt er in 2. Mose 19, Vers 5 und 6 folgendes. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israels reden sollst. Wir sehen diese Stelle, die heute Morgen ganz viel zu tun hat mit unserer Stelle im 1. Petrus 2 und wie wir mindestens in dreifacher Weise Bezüge sehen eigentlich. Aber wir bleiben zunächst mal bei dem, was Petrus schreibt, was es hier heißt in Vers 6, nämlich über Israel, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Nun ist es spannend zu sehen, dass hier die Aufforderung an sie ist, sie sollen ihm ein Königreich von Priestern sein. Und dazu gehören verschiedene Dinge. Das heißt, sie sollen ihrem König dienen, indem sie ihm Opfer bringen, indem sie ihm auch geistliche Opfer bringen, wie wir es letzte Woche in Vers 5 hatten. Sie sollen ihrem König Ehre bringen und seinen Namen groß machen. Sie sollen zum Vorbild sein für andere Völker und gewissermaßen dadurch auf eine gewisse Art und Weise sogar einen Priesterdienst oder eine Mittlerschaft vornehmen. Sie sollen Fingerzeig sein auf Gott selbst. Und sie sollten ihren König würdig repräsentieren und sie waren eigentlich sogar dazu bestimmt, mit ihm gemeinsam zu herrschen. Und wenn man diese Dinge, diese Anforderungen sich so vor Augen führt und dann mal einen Blick in die Geschichte Israels wirft, dann sieht man, sie haben auf ganzer Linie versagt. Sie haben es nicht geschafft, ein würdiges Königreich von Priestern für Gott zu sein. Und bevor jetzt der ein oder andere zu Hause von euch auf der Couch gemütlich sagt, ja, diese Israeliten und dieses Volk, ja, da kann man ja nur den Kopf drüber schütteln, muss ich im gleichen Atemzug sagen, keiner von uns wäre in der Lage gewesen, das zu erfüllen. Und keiner von uns hätte es gepackt und wäre anders gewesen. Sondern wir müssen uns stillschweigend eigentlich mit in die Reihe der Versager einordnen. Das heißt, wir haben gemeinsam mit Israel, dass wir auf ganzer Linie versagen würden oder aber auch versagt haben. Und trotzdem gibt es einen bedeutenden Unterschied, wenn man das miteinander vergleicht. Und zwar heißt es über Israel, dass sie ein Königreich von Priestern sein sollen, und über uns heißt es, dass wir ein Königreich von Priestern sind. Wie ist das möglich? Wie ist das zu erklären? Wie ist das zu rechtfertigen? Sind wir besser? Haben wir irgendwas dafür getan? Garantiert nicht. Der einzige Grund, warum es über uns heißt, dass wir ein Königreich von Priestern sind, besteht darin, dass wir den einzig wahren König und den einzig wahren Priester als unseren Mittler haben zwischen Gott und uns. Und dieser einzig wahre König und einzig wahre Priester ist Jesus Christus. Und nur durch sein Blut sind wir zu einem Königreich von Priestern gemacht worden. Und so haben wir es eben gelesen nochmal, auch letzte Woche schon, in Offenbarung 1, Vers 5 und 6. Wir waren es nicht, sondern er war es, der uns dazu gemacht hat. Und nur durch ihn können wir zu einem königlichen Priestertum werden oder sind wir das geworden. Und nur durch ihn wird auch Israel eines Tages zu einem königlichen Priestertum werden. Wer das nachvollziehen will, kann es in Jesaja 61 tun. Und so unvorstellbar und abgefahren dieser Gedanke vielleicht für uns auch ist, bedeutet das sogar, wenn wir ein königliches Priestertum sind, dass wir gemeinsam mit Christus herrschen werden. Davon spricht die Bibel. In Offenbarung 5, Vers 10 zum Beispiel, und sie spricht in 1. Korinther 6 davon, dass wir Engel richten werden. Wir haben keine Zeit, an dieser Stelle da mehr drauf einzugehen. Ich werde euch das ein bisschen mit in den Hauskreisleitfaden geben. Aber es ist eine spannende Sache. Petrus schreibt uns eine dritte Sache, und zwar, ihr aber seid eine heilige Nation. Und auch hier klingen wieder ein Bezug zum Alten Testament an, zu dieser Stelle in 2. Mose 19, wo es ja an Israel heißt, ihr sollt mir eine heilige Nation sein. Und wiederum müssen wir sagen, sie waren es schlichtweg einfach nicht. Heilig bedeutet so viel wie abgesondert oder ausgesondert für Gott. Gott geweiht, könnte man sagen, oder moralisch und sittlich wirklich vollkommen rein. Und Israel sollte genau das sein. Sie sollten eine Kontrastgesellschaft bilden gegenüber der sündigen Welt, in der sie gelebt haben. Und genauso sind wir als Christen heute auch aufgerufen, eine Kontrastgesellschaft zu leben in einer sündigen Welt. Und wir werden im weiteren Verlauf des ersten Petrusbriefs sehen, wie das aussehen kann. Allerdings gibt es weder ein Volk noch einen einzigen Menschen, der wirklich diesen Anspruch erfüllt hat, der wirklich diesem Heiligkeitsanspruch gerecht geworden ist. Ganz im Gegenteil, wir sind alle durch und durch unheilig. Oder wie die Bibel das auch sagt, wir sind durch und durch sündig. Aber es gibt diesen einen vollkommen Heiligen, und das ist Jesus Christus, der diesen Heiligkeitsanspruch vollkommen erfüllt hat, der diese Sündlosigkeit, die gefordert war, gelebt hat, diese Aussonderung für Gott perfekt gelebt hat. Und dieser Heilige, Jesus Christus, stirbt am Kreuz, damit er uns sündigen Menschen vergeben kann und damit er uns sündigen Menschen mit seiner Heiligkeit überkleiden kann. Und so ist es möglich, und wir lesen es immer wieder im Neuen Testament, dass wir als Heilige oder auch als heiliges Volk, heilige Nation bezeichnet werden. Eine Bibelstelle drückt das sehr gut, finde ich, auf, oder bringt es sehr gut auf den Punkt. In Hebräer 10, Vers 14, wo es heißt, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Und hier haben wir diese zwei Wahrheiten, wo ich öfters von geredet habe, in einem Vers ganz eng beieinander. Einerseits sind wir durch Jesus schon für immer vollkommen gemacht. Das heißt, das ist feststehend, das ist unabdingbar. Und auf der anderen Seite steht da, dass wir geheiligt werden. Und das bedeutet, im anderen Ausdruck, dass wir in unserer Heiligung wachsen, dass wir diesen Stand des Heiligseins immer mehr in unserem Leben Gestalt gewinnen lassen, uns verändern lassen. Und ihr erinnert euch an die Devise eines Christen, wie ich es letzte Woche gesagt habe, die Devise im Neuen Testament ist immer wieder, lebe, was du längst bist. Eine vierte Sache nennt uns Petrus an dieser Stelle noch. Er sagt als Viertes, ihr aber seid ein Volk zum Besitztum. Und auch hier wiederum klingt 2. Mose 19, Vers 5 diesmal an, wo es heißt, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Gott hat sich dieses Volk Israel aus reiner Gnade angenommen und hat sie aus der Sklaverei befreit, einfach aus freien Stücken. Und er hat sie damit freigemacht und er hat sie damit auch zu seinem Eigentum gemacht. Nicht, dass sie ihm vorher nicht gehört hätten. Wir lesen im zweiten Teil von diesem Vers ja, dass Gott sagt, mir gehört die ganze Erde. Also auch vorher haben sie ihm eigentlich schon gehört. Und trotzdem ist es so, dass er aus allen Völkern offenkundig das Volk Israel zu seinem Eigentum erworben hat und offenbar dargestellt hat. Und als sein erworbenes Eigentum sollen sie sich auch als würdiges Eigentum erweisen. Sowohl vor Gott selbst, indem sie so leben, wie es ihm gefällt, als auch vor den Völkern um sie herum. Aber auch hier sehen wir bei einem nüchternen Blick in die Geschichte, auch das hat nicht funktioniert. Auch das ist gescheitert. Sie haben es aus eigener Kraft einfach nicht gepackt. Und wir hätten es genauso wenig aus eigener Kraft gepackt. Und Gott hat das gesehen und er wusste, dass mehr nötig ist. Und umso gewaltiger und großartiger ist es, was Gott getan hat in Jesus Christus. Und ich habe euch dazu einen Vers mitgebracht aus Titus 2, Vers 14, wo es heißt, der, und damit ist Gott gemeint, der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Kein Mensch gehört einfach von Grund auf zu Gottes Volk. Und deshalb spricht die Bibel immer wieder davon, dass wir erlöst oder losgekauft werden müssen von Sünde. Und das war nur möglich durch Jesus, indem er den teuren Preis seines eigenen Lebens bezahlt hat und uns damit erworben hat. Und für Gott war dabei klar, es muss mehr her. Es reicht nicht, dass wir einfach nur losgekauft sind von der Strafe der Sünde. Das hilft uns in diesem Leben nur ganz wenig. Er wusste, wir müssen freigekauft, losgekauft werden von aller Gesetzlosigkeit, wie es hier heißt. Anders ausgedrückt, wir müssen losgekauft werden von der Sklaverei und von der Macht der Sünde, die in unserem Leben geherrscht hat. Und erst dann können wir ihm zur Ehre leben. Und das hat Gott getan in Jesus. Und er hat sich ein Eigentumsvolk gereinigt, ein besonderes Volk zu einem bestimmten Zweck, mit einem besonderen Ruf, nämlich, wir lesen das am Ende von diesem Vers hier in Titus 2, das eifrig sei in guten Werken. Das heißt, auch wir als Christen, als Eigentumsvolk Gottes, sind nicht einfach zum Selbstzweck da und sind nicht zum Selbstzweck Gottes Eigentumsvolk geworden. Wir sind es zwar durch Christus ein für alle Mal und trotzdem will Gott gerade dadurch, dass Christus in unser Leben eingezogen ist, will er in unserem Leben gute Werke hervorbringen. Der Ruf an das Volk Israel und der Ruf für uns heute ist also gewissermaßen eigentlich der gleiche. Aber der alles entscheidende Unterschied ist, dass wir heute als Gottes Volk Christus in uns wohnen haben und den Heiligen Geist in uns wohnen haben. Und dass er es ist, der uns verändert und dass er es ist, der gute Werke in unserem Leben schafft und hervorbringt. Und ich denke, wir sehen diese Verbindung zwischen diesem Volk Israel des Alten Testaments und wir sehen die Verbindung zu uns heute, aber wir sehen hoffentlich auch den alles entscheidenden Unterschied. Und dieser alles entscheidende Unterschied ist Jesus Christus. Er hat erfüllt, wozu wir nicht imstande gewesen sind. Und er ist die entscheidende Kraftquelle für uns heute, der Ausgangspunkt, damit wir Gott zur Ehre leben können, damit wir als Gottes Eigentumsvolk ausgesondert oder heilig für Gott leben können und darin wachsen können. Sowohl Israel als auch wir brauchen diesen Erlöser, brauchen Jesus Christus. Und nun sehen wir in Vers 10 noch einen weiteren spannenden Gedanken und ein weiteres Privileg eigentlich, was uns aber ganz demütig machen sollte, gerade im Kontrast zu Israel. In Vers 10 ist die Rede davon, warum wir überhaupt nicht als Nicht-Israeliten zu Gottes Volk überhaupt gehören können. Dort heißt es, schauen wir nochmal rein, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr einst nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Und Petrus nimmt an dieser Stelle Rückbezug auf den Propheten Hosea, auf Hosea 1 und 2. Und es ist ein bisschen kompliziert, wie er das da zitiert. Das ist so eine Zusammenstellung aus Hosea 1, Vers 6 bis 2, 1. Und Hosea 2, Vers 25, wir können jetzt weiter nicht darauf eingehen, leider. Das würde zu weit führen. Ihr könnt es für euch selbst mal nachvollziehen und die zwei Kapitel lesen. Aber was Petrus im Wesentlichen sagen will und was Hosea auch schon vorausgesagt hat im Alten Testament, ist, dass Gott sein auserwähltes Volk Israel für eine Zeit lang aufgrund ihres Ungehorsams zurückstellen wird, Gericht üben wird. Das heißt noch lange nicht, dass Gott deshalb fertig ist mit Israel und dass das Ende der Geschichte für sie ist. Aber genau dadurch, dass Israel auf ganzer Linie versagt hat, haben wir als Leute, die nicht aus Israel kommen, als Leute, die aus aller Welt kommen eigentlich, haben wir partizipiert davon. Und so sind wir zu Gottes Volk geworden und dürfen jetzt dazugehören. Also gewissermaßen könnte man sagen, Israels Versagen ist für uns zum Segen geworden. Weil Gott sich entschieden hat, nicht nur Israel Barmherzigkeit zu erweisen, sondern auch uns, die wir aus den Nationen sind, und zwar durch Jesus Christus. Und dann sollten wir nicht denken, dass wir so eine Art Plan B-Ersatzvolk sind und so den Notnagel spielen müssen an dieser Stelle für Gott, weil Israel es irgendwie nicht geschafft hat, sondern Gott wusste von Anfang an, dass er eines Tages Jesus senden würde und dass er auf dieser Erde ein Eigentumsvolk zusammenstellen wird und erkaufen wird aus allen Sprachen und allen Nationen. Und deshalb war es von Anfang an eigentlich so geplant. Und nichtsdestotrotz gilt für Israel, das Volk Gottes im Alten Testament, und für uns heute als Volk Gottes im Neuen Testament, der einzige Grund, warum Menschen das Privileg haben, zu Gottes Volk zu gehören, ist Gottes Barmherzigkeit. Und der einzige Weg, zu Gottes Volk zu gehören, ist Jesus Christus. Und das sollte uns ganz demütig machen und absolut demütig auch auf andere Menschen schauen lassen. Wie wunderbar ist das zu wissen, dass wir durch Jesus zu Gottes Eigentumsvolk gehören dürfen. Und wir sind das nicht nur für eine Zeit lang, sondern wir sind das für die Ewigkeit. Wenn Gott uns als Eigentum durch Jesus Christus, seinen eigenen Sohn, erworben hat und sich festgelegt hat, dann hat er das getan ohne Umtauschrecht. Und wir werden für immer und ewig bei ihm sein und mit ihm sein. Und wir freuen uns darauf. Und wenn ich mir diese Privilegien so vor Augen führe, muss ich sagen, ich kann darüber nur staunen. Und ich kann nur sagen, ich verstehe vieles wahrscheinlich nicht davon, aber ich danke, Herr, von ganzem Herzen dafür, dass ich zu dir gehören darf. Und ich kann eigentlich dann auch nicht anders, als anderen Menschen davon weiterzuerzählen. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt, den ich mit uns noch anreißen will heute Morgen. Und dieser zweite Punkt ist in Vers 9b, ihr seid Gottes Botschafter. Nun ging es ja in der Predigt um die Privilegien eines Christen. Und dieser erste umfassendere und längere Punkt war wahrscheinlich auch sehr wohltuend und aufbauend für dich, zumindest wenn du Christ bist, so hoffe ich zumindest. Und jetzt kommt dieser zweite Punkt, der scheint mir doch etwas mehr abzuverlangen. Da scheint es irgendwie doch so ans Eingemachtere zu gehen, da bin ich auf einmal gefordert. Und ich weiß auch noch nicht so genau, wo da das Privileg sein soll. Vielleicht denkst du so. Bevor ihr jetzt wegschaltet, lesen wir einfach nochmal in den Text hinein, würde ich sagen, und gucken, wie diese beiden Dinge miteinander verknüpft sind. Ich lese nochmal Vers 9 und es kommt mir vor allem auf die zweite Hälfte dann hier an. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wir sind als Christen absolut privilegiert. Und das haben wir gesehen eben, ausführlich uns Dinge angeschaut. Aber Gott hat uns diese Segnungen durch Jesus nicht einfach so zuteil werden lassen, damit wir möglichst das für uns behalten und damit wir möglichst irgendwie ja gar keinem davon erzählen. Sondern, wie es hier heißt, er hat uns sie auch geschenkt, damit wir anderen davon weitererzählen. Und auch diesen Gedanken finden wir beim Gottesvolk des Alten Testaments schon. In Jesaja 43, Vers 21, ein ganz kurzer Vers, der das gut auf den Punkt bringt, dort heißt es, dieses Volk, das ich mir gebildet habe, sie sollen meinen Ruhm erzählen. Und nun hat Gott dich und mich, wenn du Christ bist, zu seinem Volk gemacht. Und was sollen wir tun? Wir sollen seinen Ruhm erzählen. Wir sollen anderen Menschen von ihm erzählen. Wir sollen durch unser Leben und durch unsere Worte ihn groß machen. Und das steht ganz im Einklang mit dem, was Petrus schreibt in 1. Petrus 2. Er sagt ja, dass wir die Tugenden verkündigen sollen. Und für Tugenden könnte man auch sagen, das Wort kann auch bedeuten Fähigkeiten oder die Machttaten. Und wir sollen die Fähigkeiten und Machttaten von dem verkündigen, der uns aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Und gemeint ist damit Jesus Christus. Wir sollen die Machttaten und die Fähigkeiten von Jesus Christus verkündigen. Was sind diese Machttaten und diese Fähigkeiten? Es ist die Fähigkeit, Menschen aus der Finsternis zum Licht zu führen. Es ist die Fähigkeit, Menschen aus der ewigen Finsternis und aus der Trennung von Gott zu retten, damit sie die Ewigkeit nicht in der Hölle verbringen müssen. Es ist genau das, was in deinem Leben passiert ist, wenn du Christ bist, dass er dich aus der Finsternis in sein Licht geholt hat. Jesus selbst hat die Fähigkeit, Menschen aus dieser geistlichen Finsternis herauszuholen und ihnen vor Augen zu führen, dass sie ihn brauchen, dass sie dieses Licht brauchen und dass in ihre Finsternis hinein sein Licht scheinen muss. Und Jesus selbst hat das an einer Stelle in Johannes 12, Vers 46 mal so gesagt, wenn er sagt, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wenn du merkst, du gehörst nicht zu Jesus, du bist noch in dieser Finsternis, dann ist das der Appell von Jesus an dich heute Morgen, denke ich, dass er sagt, glaub an mich, damit du nicht in der Finsternis bleibst. Interessant ist an dieser Stelle, dass deutlich wird, dass alle Menschen erstmal in der Finsternis sind. Alle Menschen, die Jesus nicht haben. Und hier ist die Rede davon, dass sie auch in der Finsternis bleiben werden, wenn sie nicht an Jesus, an dieses Licht der Welt glauben. Das bedeutet runtergebrochen, wir leben in einer Welt, die geistlich dunkel ist. In einer Menschheit, die Gott nicht kennt und die Gott auch nicht sieht und die Gott vielleicht auch gar nicht sehen will. Tagtäglich haben wir zu tun mit Menschen, die in dieser Finsternis sind. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, sie merken es nicht mal. Sie tappen im Dunkeln umher, ohne es zu merken. Sie wissen nicht, dass sie dieses Licht brauchen. Sie wissen nicht, dass sie Jesus brauchen. Aber wir wissen das, oder? Wenn du erlebt hast, dass Jesus dich selbst aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht geführt hat, so wie es hier heißt, wenn du erlebt hast, dass er in deinem Leben das Licht angeknipst hat, wenn du erlebt hast, dass du Vergebung bekommen durftest, dass diese Trennung von Gott aufgehoben wurde, dass deine Beziehung zu Gott wieder möglich war und dass du jetzt in seinem Licht leben darfst, wenn du all das erleben durftest, dann kennst du den Kontrast zwischen Licht und Finsternis. Erst in dem Moment, wenn wir ihn als Licht erkannt haben, verstehen wir auch die ganze Tragik der Finsternis. Und deshalb ist es umso dringlicher, wenn Menschen das nicht sehen, dass wir die Botschaft des Evangeliums zu ihnen bringen, den Menschen um uns herum verkündigen. Und hier steht ein Wort bei Petrus, was bedeutet proklamieren oder ausrufen oder veröffentlichen. Wie ein Geheimnis, das bekannt gegeben werden soll, was sonst unbekannt bleibt. Und genau darum geht es, diese Botschaft von Jesus Christus, dieses Evangelium auszurufen, publik zu machen, den Menschen zugänglich zu machen. Ich will das mal vergleichen mit einem wahrscheinlich im Moment aktuell gut nachvollziehbaren Vergleich. Nehmen wir mal an, die Menschen um dich rum sterben rechts und links im Moment an Corona. Und sie wissen vielleicht nicht mal, dass sie krank sind. Und wenn sie es wissen, dann wissen sie nicht, dass dieses Virus tödlich ist. Aber du weißt es und du hast einen Arzt gefunden, der dir die Augen dafür geöffnet hat und der dir geholfen hat und dich gerettet hat, der das passende Gegenmittel gegeben hat, sodass du nicht daran sterben musst. Wäre es nicht fatal, wenn du den Menschen rechts und links neben dir nichts von ihrer Krankheit sagst und nichts von diesem Arzt sagst und nichts von dieser Rettung erzählst? Genau davon ist hier die Rede. Die Menschen um uns herum brauchen dringend und mehr als dringend die Botschaft von Jesus Christus, die Rettung von Jesus Christus. Und das bedeutet, wir sind als Botschafter Gottes gefragt. Wir leben in einer finsteren Zeit und ich glaube, im Moment kann man das sehr stark sehen. Wir leben in der Dunkelheit, wir leben in einer Welt, die kein Licht und keine Hoffnung hat. Und wir leben in einer Welt, die eigentlich ohne es zu merken, vor allem nach einem schreit, nämlich nach Jesus Christus. Und mir ist das diese Woche in einem Gespräch, das ich geführt habe, nochmal so deutlich geworden. Ich habe mit jemandem gesprochen und wir haben geredet über die angsterregenden Zustände, die in dieser Welt im Moment sind. Auch Zukunftsangst, die da ist. Wir haben geredet über Dinge wie hohe Abtreibungsraten. Wir haben geredet über die steigenden Zahlen von häuslicher Gewalt in dieser momentanen Situation, von Suiziden, von Depressionen, auch von satanischen Praktiken. Und wir leben in einer verrückten Welt, wir leben in einer verrückten Zeit. Und das sind alles Nöte im Leben von Menschen. Und man könnte noch viele weitere aufzählen. Und wir wollen sie ernst nehmen und ihnen begegnen. Aber die allergrößte Not im Leben eines Menschen und auch von diesen Menschen ist, dass sie Jesus Christus nicht haben. Dass sie dieses Licht nicht haben. Dass sie im Dunkeln tappen und dass sie keine Zukunft haben, auf die sie hinleben. Und wir haben Jesus Christus. Aber die Frage ist, werden wir ihnen davon erzählen? Werden wir ihnen von ihm erzählen? Wen legt Gott dir vielleicht im Moment vor die Füße und aufs Herz? Wo bist du gefragt in dieser Hinsicht, als Botschafter Gottes unterwegs zu sein? Ich hoffe und wünsche mir, dass wir wirklich begeistert und erfüllt werden von Jesus und von dieser Botschaft des Evangeliums. Und wenn das geschieht, dann ist es nicht nur ein Privileg, dass wir zu ihm gehören, sondern es ist auch ein Privileg, in seinem Auftrag, im Auftrag des Höchsten unterwegs zu sein und Menschen von dieser Freudenbotschaft zu erzählen. Und vielleicht geht es dir so, dass du sagst, ja, ich will ja Gottes Botschafter sein. Und trotzdem merke ich, ich schaffe das nicht. Ich habe keine Kraft. Ich bin zu schwach, zu unfähig, zu ängstlich. Ich bin zu schüchtern. Ich versage immer wieder. Willkommen im Club. Gott schickt uns nicht allein auf diese Reise. Und Gott schickt uns auch nicht allein in diese Welt, um Botschafter zu sein. Nun haben wir Pfingstsonntag heute und dieses Pfingstereignis, wie Lukas es eben schon erwähnt hat, ist das Ereignis nachzulesen in Apostelgeschichte 2, wo der Heilige Geist herabkommt auf Menschen, auf die Gläubigen. Und ich habe heute keine klassische Pfingstpredigt gehalten und ich hoffe, ihr seid nicht allzu sehr enttäuscht. Und trotzdem hat unsere Predigt von heute Morgen enorm viel mit Pfingsten und mit dem Heiligen Geist zu tun. Unsere zwei Kernaspekte heute Morgen waren, dass wir Christen Privilegien haben, und zwar erstens, dass wir zu Gottes Volk gehören und zweitens, dass wir Gottes Botschafter sein dürfen. Und nun stellt sich ja die Frage, wer garantiert mir denn, dass ich zu Gottes Volk gehöre? Und wer schenkt mir denn die Kraft, Botschafter in dieser Welt zu sein? Die Antwort ist der Heilige Geist, den Gott an Pfingsten ausgegossen hat und der, wenn du Christ bist, heute in dir wohnt. Er ist die Sicherheit, die wir brauchen, dass wir zu ihm gehören, dass wir zum Volk Gottes gehören. Und er ist die Hilfe und die alles entscheidende Kraft, damit wir als Botschafter in dieser Welt unterwegs sein können. Wir haben als Christen dieses Privileg, den Heiligen Geist zu besitzen. Und ich will die Predigt schließen, passend zu unseren zwei Punkten von heute Morgen, mit zwei Bibelstellen, bevor wir dann gemeinsam auch Gott in einigen Liedern anbeten wollen. Zu diesem ersten Punkt, den wir hatten heute Morgen, nämlich ihr seid Gottes Eigentumsvolk, sagt Gott uns in Epheser 1, Vers 13 und 14, in Christus seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Also hier sehen wir das, ja? Der Heilige Geist, der uns versiegelt und der uns die Verheißung gegeben hat und der die Anzahlung ist auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums, auf unsere Erlösung. Und das Zweite, was wir hatten, ist, ihr seid Gottes Botschafter. Und dazu habe ich euch eine Stelle mitgebracht, eine Zusage von Jesus selbst, bevor er den Heiligen Geist auf die Erde gesandt hat. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde.